Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Herzlich willkommen zur neuen Episode vom BA Texter. Ich freue mich, einen ehemaligen Gründerkollegen und Partner zu begrüßen. Marco Fielisch, herzlich willkommen.
Moin. Hi, danke Uli, dass ich hier sein kann.
Wir wollen ein bisschen über Pathway Solutions sprechen, Unternehmen, was ich mal mit anderen gegründet habe und was wir dann mit dir beschleunigt haben. Ein Unternehmen, was sich mit Tech, mit SaaS beschäftigt, also auch BA Tech Homebase. Wo wir dann irgendwann Marco dazugenommen haben, als wir nicht mehr weiter wussten. Wie bist du dazu gekommen aus deiner Sicht? Erzähl mal was.
Ja, gerne und spannend. Ich finde das schön, wie sich die Wege immer wieder zusammenfinden, sowieso in der kleinen Steuerbubble. Ich habe eigentlich gar nicht so viel, in Anführungsstrichen eigentlich, zu tun gehabt mit Thema Buchhaltung und mit Steuern. Ich habe eine E-Commerce-Firma gehabt, meine Steuerprüfung gehabt, habe dann mir von einem Kumpel die T-Konten erklären lassen und nochmal sollen haben, Crashkurs gemacht und habe mich dann damals bei Shopify beschwert und gesagt, es kann nicht sein, dass Shopify so eine tolle Webplattform ist, aber dieses Datev, was ich als Unternehmer irgendwie kannte, um da Belege hochzuladen, dass ihr bei Shopify keine Integration zu Datev habt. Und dann hat Shopify, wir haben letzte Woche uns noch die E-Mail angeguckt, mir eine Intro gemacht zu einem Entwickler, der sich diesem Thema Buchhaltung für Shopify annehmen wollte. Und das war Ludwig. Und Ludwig hat ja damals mit der VA und Alltags zusammen das Steuerthema gelöst für viele Unternehmen und war ja am Anfang so in meiner Wahrnehmung als Boutique Beratung und Systempartner für wirklich komplizierte E-Commerce oder Software as a Service Stellen. So meine Sicht damals. Und dann kam es dazu, dass Ludwig gerade wieder zum zweiten Mal Vater geworden ist. Eigentlich war das Projekt mit euch war super spannend, aber es war zu viel für eine Person und er hat es mit ein paar Werkstudenten so begleitet, super gute Arbeit gemacht. Aber tendenziell beim Go-to-Market leider nicht so erfolgreich, wie es hätte sein sollen oder können. Und da war dann eine Möglichkeit, dass ihr mich, du hast es gerade als Beschleuniger genommen habt, wie in deinem Zug, dass ich dann mit meiner Go-to-Market-Erfahrung euch helfen konnte oder einsteigen durfte.
Ja, um die anderen mal abzuholen, Ludwig Eisenblätter ist der Kopf hinter Pathway, hinter der Programmierung. Der war mal Prüfungsassistent bei uns, hat den Weg auf die Programmiererseite gefunden, war in einer großen IT-Beratung und dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt aneinander gedacht und dieses Projekt gestartet und wie Marco gerade sagte, haben wir da vor uns hingewurstelt, Lösungen gefunden, die es noch nicht gab und dann kamen wir an eine Größe und einen Standpunkt, wo der Programmierer oder IT-Architekt alleine überfordert war und wir als Steuerberater Wirtschaftsprüfer, die nebenbei noch eine klassische Steuerberatung Wirtschaftsprüfung zu führen hatten, überfordert waren und dann haben wir Marco als Vertriebsgenie gefunden.
Es war, glaube ich, keine Überforderung, sondern es war einfach ein sehr guter Product-Market-Fit, aber ich weiß es ja, du weißt es ja auch selbst, du bist ja jetzt auch bei BA nicht mehr tagtäglich an der Prüfung mit drin, sondern hast ja auch einen anderen Aufgabenteil. Und es war einfach sehr viel Nachfrage im Markt, weil alle im E-Commerce Shops gemacht haben oder Software-as-a-Service-Firmen gestartet haben. Es musste aber immer manuell nachgearbeitet werden und es war zu wenig standardisiert. Und ich war damals sehr überrascht, weil ich war ja erster Kunde von Pathway auch, und hatte sehr viele Intros gemacht, war sehr überzeugt vom Produkt, dass Ludwig nicht tausende Kunden hatte. Ich hatte eigentlich schon gedacht, das war so ein krasser Product Market Fit, Ludwig wäre schon in Rente. Aber war er nicht. Und deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, da einsteigen zu können. Und am Anfang, was habe ich vorgefunden? Ein super gut funktionierendes Produkt für Steuerberater. Aber die Unternehmer sind ja die im Endeffekt, die einen Shop, den Software-as-a-Service-Programm aufsetzen, die das Problem auch haben und das Problem verursachen und die sich für irgendwas entscheiden müssen. Aber die konnten Pathway gar nicht finden. Das war alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Von daher haben wir dann damals im Steuerberatersegment Messen angefangen, strukturierte Kommunikation und Fokussierung auf wirklich zwei. Ihr habt das als Steuerberater Schnittstellen genannt. Ich habe das Produkte genannt, Shopify-Produkt und ein Stripe-Produkt, um da wirklich gezielt drauf zu gehen in der Nische. Und habe dann dem Team immer gesagt, wir müssen nur die Nummer eins für diese beiden Sachen sein, dann schaffen wir hier eine sehr erfolgreiche Firma.
Und geschafft?
Der Weg ist noch nicht vorbei, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Letzte Woche hatten wir ein Team-Event. Mittlerweile sind wir 25 Mitarbeiterinnen. Team-Event in Lübben, wo wir auch da die Founder-Story nochmal erzählt haben. Ludwig über die ersten 3 Jahre zusammen mit euch, sag ich mal, alleine da in der groben Verantwortung, groben oder in der alleinigen Verantwortung da als Geschäftsführer. Und dann von WhatsApp-Nachricht, wo Ludwig mir geschrieben hatte zu, ich bin nach Hamburg gekommen, wir haben uns den Handschlag gegeben und der andere Geschäftspartner Harald auch. Wir lagen 7 Tage und mittlerweile dauert es bei Pathway 7 Tage, bis ein Kunde vom Erstgespräch zum Abschluss kommt. Also war sehr beeindruckend, der Speed da damals.
Oh, 7 Tage ist eine deutliche Verbesserung zu der Zeit damals. Da waren wir oft eher bei 7 Monaten, glaube ich, oder 7 Wochen. Das war schon sehr zäh. Was sind denn die Herausforderungen, wenn du jetzt als Mensch des E-Commerce und Vertriebs und Ähnlichem mit Steuerberatern zusammenarbeitest?
Ich bin immer wieder überrascht, dass das, was wir machen, vielleicht müssen wir das auch noch kurz erklären, was wir mittlerweile als Produkt haben, dass das immer noch nicht der Standard ist. Also ich finde es damals schon überraschend, dass wenn ein Unternehmer ein Shopsystem hat, dass er sich selbst damit auseinandersetzen muss, wie die Erlöse irgendwie gebucht werden und Retouren und wie dazu die Zahlungen übermittelt werden, dass das noch nicht einheitlich gelöst ist und standardisiert ist. Das fand ich damals überraschend, heute auch immer noch überraschend. Und das wirklich zu lösen, automatisiert, weil keiner kann mir erzählen, dass er oder sie Spaß hat, wenn ich jetzt eine Wasserflasche online kaufe, ob ich jetzt 10 davon verbuche oder 150 und das wiederkehrend, dass das nicht maschinell erledigt werden soll oder kann. Ne? Und vor 3,5 Jahren bin ich eingestiegen, da war das oft noch, oh nee, E-Commerce wird sich nicht durchsetzen. Obwohl damals Shopify als größtes Shopsystem Deutschlands 80.000 Stores hatte. Mittlerweile hat Shopify mehr, aber es gibt so viele große Firmen, die auf diesem Shopsystem sind und auch mittlerweile sehr viel stationäre Handelsmarken, die dann nebenher noch einen digitalen Online-Store eröffnen. Also dass diese Diskussion haben wir zum Glück nicht mehr, da sind wir schon weiter, aber es wehren sich ja immer noch viele gegen digitale Transaktionen. Jetzt kommt seit dem 1.1. das Thema E-Rechnung überall, aber durchgesetzt hat sich E-Rechnung ja jetzt bisher auch noch nicht so wirklich. Also da ist viel Überzeugungsarbeit auf der einen Ebene zu tun, auf Kanzleiinhaberseite, aber auch auf den Buchhalter und Buchhalterinnen, die sich halt mit Themen auseinandersetzen müssen und tendenziell chronisch überarbeitet sind. Und dann natürlich nicht eine Bereitschaft haben, jetzt ein neues Tool wie uns einzusetzen, obwohl es ihnen eigentlich hilft.
Genau, ich wollte gerade sagen, eigentlich würde ja die Pathway-Lösung dabei helfen, die chronische Überarbeitung zu senken.
Aber trotzdem nicht nur eigentlich, sondern das tut sie ja.
Ja, ja.
Aber um Fahrradfahren zu lernen, muss ich ja auch erstmal das Fahrrad ein paar Mal benutzen und womöglich auch ein paar Mal hinfallen. Aber wenn alles auf Kante genäht ist, ist das natürlich schwierig, da die Zeit zu bringen. Mittlerweile haben wir aber auch durch die Präsenz, durch das Vertrauen, und da habt ihr in den ersten Jahren ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit mit uns oder für uns gemacht, um den Kanzleien zu sagen, hey, hier sind seriöse, große Kanzleien, die auf die Software vertrauen und auch sehr große Kunden, die auch durch eine Betriebsprüfung, durch eine Wirtschaftsprüfung oder Due Diligence laufen können, wo das funktioniert, das kann man auch als kleine Kanzlei, die gar nicht auf E-Commerce oder Software as a Service spezialisiert ist, benutzen. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo die Welle langsam geschalten worden ist bei den Steuerberater-Expos zum Beispiel in Köln. Da sind ja viele, die sich informieren. Und früher war es so, wenig haben dann umgesetzt. Mittlerweile ist der Druck so groß, umzusetzen, weil ein Fachkräftemangel da ist, dass uns das natürlich dann zugutekommt, weil wir helfen. Und unser Ansatz ist immer, das Unternehmen sucht sich das Shopsystem aus, das Unternehmen zahlt auch Pathway und nicht die Steuerkanzlei. Und ich glaube, das war dann auch nochmal ein Erfolgsfaktor für uns, dass wir da wirklich uns auf die Unternehmungen fokussiert haben und dann die Steuerberater uns nutzen als Margengenerator, würde ich mal sagen, sodass man mit den Daten sinnvoll arbeiten kann und auch sinnvoll als Kanzlei faktorieren kann.
Ja, ich weiß noch, als wir angefangen haben, waren wir auf der ersten Steuerberater-Expo oder der zweiten in Köln mit Ludwig zusammen, ich und noch ein Kollege von der Altax, dem Mitgründer. Und das war schon Basisarbeit, es konnte keiner was damit anfangen. Wir hatten nur 2 Roll-Up-Banner oder 3 da stehen, das war alles nicht so richtig professionell, aber haben die Leute einfach auf den Gang angesprochen und gesagt, guck mal, ich bin einer von euch und wir haben hier so eine Lösung, wollt ihr euch die nicht mal angucken?
Da haben wir auch noch Bilder von. Witzigerweise haben wir die beim Team-Event letzte Woche in Lübben gezeigt. Schnittstellen für Steuerberater, ja, das war das erste Banner. Und es ist ja heutzutage immer noch so, dass bei vielen das Thema Schnittstelle drin ist, weil du zwischen den Systemen sprechen musst. Aber auch da in der Übersetzung, Steuerberatungen nennen ihre Kunden Mandanten. Das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, weil das sind ja Kunden. Und da diese Übersetzungsarbeit zu leisten, ist immer noch heutzutage zwischen Unternehmung und den Steuerkanzleien. Wir haben zum Beispiel auch ganz früh angefangen, dass wir nur Leute duzen. Das hat am Anfang viel auf, was macht ihr? Warum nehmt ihr euch als junges Unternehmen raus, uns zu duzen? Und wir haben sehr oft das Du zwischen Unternehmer und Steuerberater erzwungen, die sich vorher gesiezt haben, aber durch uns dann halt geduzt, weil wir diese Barriere auseinanderbrechen wollten, dass die nur einmal im Monat sprechen. Oder dass wir zum Beispiel Slack-Channels aufgemacht haben zwischen den Kanzleien und den Kunden, weil wir einfach sagen, hier, die Kommunikation muss besser werden. Wenn wir nur stille Post spielen, dann kann es nichts werden. Und wir sind ja nur ein Teil des Buchhaltungspuzzles, ne?
Ja, jetzt fällt mir gerade auf, wir sprechen schon 11 Minuten über Pathway und über das, wie das mit der Zusammenarbeit mit Steuerberatern ist. Aber was macht ihr eigentlich? Was macht also, Pathway?
Was macht Pathway? Wir gehen per Schnittstelle an das Shop-System, als Beispiel Shopify ran, ziehen uns die Daten in unser System, haben die Umsatzsteuermatrix dagegen und einen Kontenrahmen, der individuell vergeben werden kann, erzeugen somit Erlösbuchungen und dazu immer die Zahlung, ob das ein Stripe ist, ein PayPal, ein Klarna oder was auch immer, wird alles automatisch sammeldebitorisch verbucht und dann auf Einzelpositionsebene ausgeziffert, die Gebühren werden ausgewiesen, Holdbacks werden automatisch verbucht, sodass die Umsatzseite komplett automatisch verbucht werden kann von der Steuerkanzlei. Und im Softwarebereich, wo jetzt nicht physische Produkte verkauft werden, helfen wir dann den Kanzleien auch, einen Durchblick zu bekommen, was MRR, ARA, One-Off-Gebühren oder auch die passive Rechnungsabgrenzungsthematik angibt, wo ihr ja die Experten seid im Softwarebereich. Also wir sind ein Helferling, sage ich immer, im großen ganzen Puzzlestück der Buchhaltung, aber fokussieren uns nur auf die Umsatzseite, nicht auf die Kosten oder sonstige Themen. Da gibt's ja tolle Tools schon.
Das stimmt, das spart richtig viel Arbeit und beschleunigt das Ganze natürlich, unabhängig von der Transaktionszahl und macht das Leben in der chronischen Überarbeitung deutlich, deutlich einfacher. Wir haben ja 2 Jahre zusammengearbeitet, sozusagen wir als passiver, noch ein bisschen reingrätschende Gründer und du als Co-Founder, der dann dazugekommen ist. Was waren deine größten Herausforderungen in den ersten 2 Jahren?
In den ersten 2 Jahren war es, weil wir jetzt auch anders als die meisten, muss man sagen, Softwareunternehmen, wir hatten jetzt ganz viel Geld auf dem Konto und konnten damit walten und verwalten und haben gesagt, wir machen jetzt die Wette, wenn das nicht funktioniert, auch kein Problem. Wir haben ja wirklich mit wenig Mitteln, glaube ich, eine sehr beachtliche Performance hingelegt, weil wir immer bedacht Wetten klein angesetzt und schnell aufgehört haben. Aber wir haben uns natürlich auch manchmal verleiten lassen, wenn ein Zahlungsanbieter daherkam, den wir noch nicht gehört haben, der dann gesagt hat, ihr müsst jetzt oder könnt ihr eine Integration bauen, ihr kriegt dafür 10.000 Euro. Aus Unternehmenssicht wenig, als Individuum, wenn man eine Firma gründet, sehr viel Geld. Damit kann man ja 2 Mitarbeiter direkt mal bezahlen. Haben wir uns ablenken lassen von gewissen neuen Firmen, die in den Markt gedrängt haben, wo wir uns haben leiten lassen. Ich glaube, das war eine große Ablenkung. Im Produkt haben wir sehr spät erst erkannt oder wirklich analysiert, was möchten Kunden? Wofür sind sie eigentlich überhaupt bereit zu zahlen? Weil die Kunden haben sehr viele Anforderungen, aber wenn es dann darum geht, wollen sie dann dafür extra zahlen, wenn wir 4 Monate Entwicklungsaufwand haben? Meistens nicht, aber es gibt Features, wo ein so großer Mehrwert da ist, dass die sagen, hey ja, eure Nutzungsgebühr kostet 49 Euro. Für dieses eine Feature würde ich aber nochmal 50 Euro im Monat zahlen, was ja praktisch dann den Umsatz verdoppelt von uns auf dem Produkt. Das haben wir ganz spät erst erkannt, dass da ja auch wirklich eine Bereitschaft ist zu zahlen, wenn wir Probleme lösen und Zeitersparnis deliver, ne? Ob es bei der Kanzlei ist oder beim Unternehmer. Und das Dritte, glaube ich, da auch, wir sind ja oft im Maschinenraum, sag ich mal, gesessen im Team und haben seltenst dann wirklich auch mal dem Team vor Augen führen können, wie viel Zeit wir bei einer Mandatsbearbeitung einsparen. Weil für uns war immer nur Firefighting-Modus, weil haben wir einen tollen großen Kunden, großen geholfen, dann kamen schon 4, 5 neue angefragt und wir sind direkt vom einen aufs andere gesprungen und haben da zu wenig zelebriert.
Ja, das mit dem zu wenig zelebrieren, das kenne ich, das geht uns auch so, wenn man in so einer Wachstumsphase ist, dann kommt immer das Nächste und man rennt von einem Feuer zum anderen und das ist zwar total befriedigend, aber man sieht immer nur die kommenden Probleme der vielen neuen Onboardings und Feuer und freut sich nicht, dass hinter einem alles wächst und gedeiht.
Ich glaube, den Punkt, den du hast den gerade eben gebracht, früher war das irgendwie ein halbes Jahr, die Zeit praktisch, wie man gebraucht hat, vom Erstgespräch oder der App-Installation zu wirklich einem Abschluss. Wir haben die Leute damals am Anfang alleine gelassen und weil wir halt so viele Baustellen gleichzeitig hatten, haben wir die Leute nicht begleitet im Onboarding-Prozess und das ist, haben wir mittlerweile umgestellt. Vorhin gesagt, ne, 7 Tage dauert das mittlerweile vom Erstkontakt zum wirklich Abschluss oder halt auch zu sonst einer Empfehlung von einem Marktbegleiter, wo wir sagen, das können wir nicht. Und das ist ja das Wichtigste bei den Unternehmern, die wollen, oder den Unternehmerinnen, die wollen Speed und haben ein Problem und wollen dafür eine Lösung. Und wenn wir das schnell hinbekommen und auch in der Qualität hinbekommen, wo sie zufrieden sind, dann werden wir da auch automatisch weiterempfohlen, ne? Und ich hatte dir das vorhin gesagt, im Smalltalk vor der Aufnahme, wir haben letzte Woche unseren größten neuen Kunden geclosed. Der kam nicht über Online-Werbung oder über eine Messe, sondern weil ein anderer Unternehmer sehr so zufrieden war, weil wir ihm und seiner Kanzlei in der Prüfung geholfen haben und da die Extrameile gegangen sind, dass der uns dann da ungefragt gesagt hat, hey, hier ist eine große Firma, die haben das Problem, könnt ihr denen nicht helfen?
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Nur wollte ich eigentlich auf das, was du sagst, eingehen, aber menschliche Beziehung und an die Hand nehmen ist ein großes Thema, aber das muss ich noch mal kurz zurückstellen. Wir sind ja jetzt 1,5 Jahre raus, begleiten euch in Anführungszeichen nur noch als Steuerberater und ich sag mal Best Friend Network, weil ein Private Equity Investor eingestiegen ist. Wie ist das Leben jetzt aus der Startup-Phase raus mit professionellerer, größerer Strukturhilfe? Was hat sich verändert?
Also, was hat sich verändert? Also erstmal nochmal, es war jetzt ja, ihr seid ja nicht raus, sondern wir arbeiten ja immer noch zusammen, aber auf Gesellschafterebene, ja. Wurdet ihr abgelöst? Was haben wir jetzt? Wir sind Teil des FISMA-Bubble. FISMA ist so die Buchhaltungs-ERP-Lösung im skandinavischen Bereich und haben sich peu à peu nach in die Niederlande, Benelux, rangewagt und dort immer um den großen Buchhaltungsplayer rum Marktbegleiter aufgebaut, um Buchhaltung zu automatisieren und um Steuerberatung und Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern die Arbeit einfacher zu machen. Weil die sagen, wenn da ein Problem ist, und die Lösungen am Markt nicht gut sind, müssen wir zu genug zusammenbringen, um zu automatisieren und zu helfen. Und da haben wir uns sehr wohl gefühlt letztes Jahr, als die uns angesprochen hatten, weil ein klassischer Private Equity Growth Investor geht normalerweise darauf, erhöhe deinen Umsatz signifikant, drück die Kosten so gut wie es geht und hol mir den höchsten Return und wir verkaufen euch weiter. Bei FISMA ist es so, gerade läuft die Tour de France, daher kennen das wahrscheinlich auch viele, das ist eine Endstation. Da kommen Firmen hin und kollaborieren zusammen und das ist wirklich so Family-Modus. Natürlich wollen sie eine Performance haben auf Umsatzwachstum, aber zum Beispiel in der Due Diligence haben die damals gefragt, wie zufrieden sind eure Mitarbeiter, wie hoch ist euer Krankenstand und was ist die Fluktuation bei euren Mitarbeitern? Das war fast genauso relevant wie unser Umsatzwachstum und die Bottomline. Und ich habe gefragt, hey, wieso ist das relevant? Und die haben gesagt, die Korrelation, die haben 300 Beteiligungen als FISMA-Gruppe zwischen den Unternehmen, die die höchste Mitarbeiterzufriedenheit haben, die haben den höchsten Wachstum und tendenziell langfristig auch die höchste Profitabilität. Und die haben dann damals gesagt in unserem Forecast, Marco, ihr plant x Prozent Gehaltserhöhung für nächstes Jahr, reicht das? Und da war ich sehr positiv überrascht. Also da lerne ich sehr viele neue Facetten kennen und natürlich bei 300 Softwarefirmen, die haben IT-Power, Knowledge, Best Practices, wo wenn wir ein Infrastrukturthema haben und ein Security-Thema, weil wir ja mit sehr sensitiven Daten arbeiten, müssen wir auch sehr hohe Anforderungen haben. Gerade wenn wir vielleicht auch einen Kunden haben, der an der Börse gelistet ist, gibt es ja dementsprechend Anforderungen an uns. Haben wir natürlich jetzt eine Slack-Nachricht entfernt, Expertin, die das Thema schon 17 Mal gelöst haben und haben dadurch natürlich Zugang zu Prozessen, die unser Leben wieder einfacher machen und schneller.
Also mag das sehr, was du gesagt hast mit der Endstation und dem familiären Umfeld. Und das schlägt die Brücke zu dem, was du vorher gesagt über die Verbesserung eures Onboarding-Prozesses, nämlich das an die Hand nehmen und Beziehungen bauen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, obwohl ihr eine Schnittstelle baut oder ein digitales Produkt habt. Und das ist auch die Überzeugung, die wir haben. Wir digitalisieren, wir versuchen KI einzusetzen und alles effizienter zu gestalten mit den innovativsten Möglichkeiten, aber die Menschen dabei nicht zu vergessen. Weil wenn wir nur digitalisieren, automatisieren und KI denken, denken ja alle, huch, ich werde obsolet, werde abgeschafft, mich braucht keiner mehr. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Es braucht Leute wie euch oder uns oder andere draußen in der Welt, die sagen, okay, das gibt's alles und meine Arbeit verändert sich, aber ich helfe dir, Kunde, dich da zurechtzufinden.
Definitiv. Also ich glaube, was KI auch ermöglichen wird, ist, dass wir effizienter arbeiten können. Aber es muss ja auch jemand kontrollieren. Gestern wieder einen Blogartikel gelesen, wo irgendeine Developer-KI die Datenbanken gelöscht hat. Ja, also da, ich glaube, wir sind noch sehr weit weg davon, wenn irgendwie die Top-Unternehmen aus Amerika solche Probleme haben, dass wir in Deutschland einen Podcast, kann man als Gimmick vielleicht machen, dass unsere Avatare miteinander sprechen und sich gegenseitig Fragen zeugen. Aber ich glaube, meine meistgenutzte Frage bei Gemini oder ChatGPT ist, halluzinierst du gerade? Ja, also das frage ich fast immer. Und ja, es ermöglicht uns viele Sachen schneller zu machen, auch im Entwicklungsprozess, ja. Nervige und leidige Themen wie Testabdeckung, dass man praktisch in einer Applikation, wie unsere ja auch ist, sagt, funktioniert jeden Tag das System noch genauso, wie es am Vortag passiert ist und geklappt hat. Das kann man automatisieren, da hat keiner Spaß dran. Und wahrscheinlich kann man auch durch eine E-Rechnung und andere Themen Prozesse automatisieren, die wiederkehrend sind und repetitiv sind, sodass wirklich Beratung stattfinden kann. Aber die Beratung wird ja nicht ersetzt werden aus meiner Sicht, weil da werden wir ja auch wieder weiter sein. Die Daten müssen ja auch nochmal verprobt werden und es muss sich überlegt werden, kann das überhaupt sein, was hier gerade irgendwie gesagt wird, dass das stimmt oder was braucht der Kunde denn überhaupt? Braucht er jetzt wirklich eine neue BWA oder hat der vielleicht die falsche Person da an Bord? Also, das ist ja auch der Job, den ihr da übernehmen könnt. Und na, wahrscheinlich werdet ihr noch schneller werden in den Abschlüssen und Reportings und in den Projekten. Aber ich glaube, da kommt aus Amerika ein anderer Wind vom Thema Buchhaltung und Financial Controlling wird komplett automatisiert. Da bedarf es noch so viel Ecken und Rumdenken. Ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Hype mit drin.
Ja, das, also wir machen ja seit 13 Jahren Startup-Szene, da ist öfter mal ein Hype dabei, der wieder vergeht. Das ist hier sicherlich auch so. Ich glaube, das wird uns viel helfen und wird viel verändern und Standardarbeiten eliminieren. Also das stumpfe Verbuchen oder eine klassische Recherche. Aber trotzdem ist auch in der Zukunft so, dass bei euch muss man ein System einstellen, man muss es richtig schlüsseln und bei der KI muss man die richtigen Fragen stellen, man muss es individuell machen. Es gibt eine ganze Menge, wo wir doch noch gebraucht werden und auch in Zukunft gebraucht werden und die Angst zu nehmen und helfen, durchzukommen durch einen fremden Bereich. Das war schon immer so, das wird auch in Zukunft so sein, bloß halt mit anderen Tools.
Auch da wieder die Angst zu nehmen. Ich meine, ich glaube, die ersten Zalando-Schrei-Werbungen sind jetzt auch schon 15 Jahre her, ja. Nichtsdestotrotz auch mit unserer Web-Applikation, es gibt immer noch sehr viele Nutzer, die Angst haben, sich da durchzuklicken, weil sie einen Fehler machen könnten. Und das hat nichts mit KI zu tun in dem Frontend, was wir haben, sondern das sind Click-to-Click-Tutorials, ja, die für dich jetzt 2010-mäßig sind, aber für viele Leute ist das auch noch digital und neu. Da brauche ich jetzt nicht sagen, wir machen das auf einmal alles nur im Chat-Interface mit dem MCP obendrauf. Cool, wenn ich going forward über einen Chat Einstellungen ändern kann. Das wird super, das wird schön. Solange ich das auch alles reversen kann, perfekt. Oder auch, wenn ich einen Bot habe, der sagt, hey, diese Zahlen sehen ganz anders aus als letzten Monat, guck dir das mal an, super. Und ich glaube auch, auf die Masse gesehen, ist ja immer noch so, dass die meisten Unternehmer in Deutschland ihre BWA einen Monat zu spät bekommen. Und wenn da noch so viel Aufholbedarf ist oder erkannt wird, dass man zu einer richtigen Kanzlei gehen kann, die das auch heutzutage schon sinnvoll hinbekommt, dann brauchen wir da jetzt auch nicht so viel KI, sondern nur sinnvolle Prozesse aus meiner Sicht.
Also ich freue mich auf die KI, die da kommt. Ich freue mich, dass ich weiter mit Menschen zusammen sein darf. Dieser Podcast war nicht mit Bots und Avataren gemacht, sondern live gesprochen von Marco Felisch und mir. Ein Schlusswort, Marco. Was kannst du dem zuhörenden Steuerberater, Steuerberaterin oder Unternehmer mitgeben als Zuversicht für die Zukunft?
Als Zuversicht? Ich glaube, wir sehen gerade auf Unternehmerseite eine sehr große Bereitschaft zu verändern. Zum Thema Digitalisierung und da einfach auch mal bewusst Empfehlungen zu geben. Ich glaube, da haben viele noch Angst, dass man ein Tool empfiehlt und das dann einem auf die Füße fällt. Ich glaube, wir lernen nur aus Empfehlungen, was Neues ausprobieren und gucken, ob es gut oder schlecht ist, genau wie auch mit KI. Wir probieren was aus. Ich habe dir vorhin erzählt, dass wir unsere Urlaubsplanung mit KI gemacht haben und die Destination rausgefunden haben. Dafür super, für andere Sachen nicht gut. Und dann das einfach teilen und im Team zu teilen, was war ein guter Use Case und was hat vielleicht auch nicht funktioniert und warum hat das nicht funktioniert. Aber da auch, KI vor 2 Jahren versus jetzt, wir müssen es immer mal wieder ausprobieren, um zu gucken, wo wir sind. Und so ist das, glaube ich, auch bei vielen Tools. Ausprobieren und machen.
Das spricht mir aus dem Herzen, kann ich nur bestätigen und Innovationserfolge feiern, damit die Angst davor weggeht, sondern wir uns freuen und an das glauben, was möglich ist. Vielen Dank, lieber Marco, für inzwischen fast 28 Minuten abwechslungsreichen Podcast. Wir sehen uns, wir sind in Kontakt und an die Zuhörerin vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss.
Danke dir, Olli.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.